Missing Link Original.
Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer. Ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich das Phänomen der russischen Schattenflotte beleuchten und nehme Sie dazu mit auf ein Schlauchboot der schwedischen Küstenwache, das sich in rasender Fahrt einem im Anblick immer größer werdenden Tanker auf hoher See annähert. Die Entscheidung war schon lange gefallen, bevor das Boot mit dem Boarding-Team zu Wasser ging. Ein Tanker in der Ostsee ist aufgefallen. Nicht durch einen Fehler auf See, sondern nach Beobachtung und Auswertung. Wiederkehrende Routen, schwer nachvollziehbare Eigentümerstruktur, wechselnde Versicherungsangaben. Kein einzelner Hinweis, ein Muster. Der Auftrag ist klar, Kontrolle und bei Bedarf weitergehende Maßnahmen setzen. Ein schwedisches Patrouillenschiff geht auf Kurs, hält Abstand, nimmt Kontakt auf. Die Antworten bleiben formal korrekt, aber sie sind abweisend, abweichend, nicht ausreichend. Dann beginnt die Operation. Ein schnelles Festrumpfschlauchboot wird gewassert, drei Außenbordmotoren kraftvoll, hohe Beschleunigung. Die Boardingmannschaft sitzt bereit, Schutzwesten, Helme, Funkgeräte und als Bewaffnung Sturmgewehr und Pistole. Handschellen für die Kontrolle der Besatzung, wenn erforderlich. Das Boot geht in den Anlauf. Parallel wird das Ziel aus der Luft überwacht. Das Boarding erfolgt rasch. Vom Wasser aus setzen mehrere Kräfte über eine Leiter an. Zeitgleich bringt ein Hubschrauber ein zweites Team auf das Deck. Innerhalb weniger Sekunden wird das Schiff aus zwei Richtungen geentert. Ein Element sichert die Brücke und übernimmt die Kontrolle über Navigation und Schiffsführung. Ein zweites geht in Richtung Maschinenraum. Ein drittes kontrolliert Deck und Besatzung. Kurze Kommandos über Funk. Das Schiff bleibt manövrierfähig, aber die Besatzung ist jetzt unter Kontrolle. Mit Lampen und Nachtsichtgeräten wird auch der Bereich unter Deck kontrolliert. Jetzt beginnt die Überprüfung von Dokumenten, Flaggenstatus, Versicherungsnachweisen, Ladung und technischen Parametern. Nicht, weil ein einziges Schiff verdächtig ist, sondern weil es Teil eines Systems ist, Schattenflotte genannt. Ein System, das darauf ausgelegt ist, Zuständigkeiten zu verschleiern und Kontrolle zu vermeiden. Schattenflotte, was ist das eigentlich? Holen wir ein bisschen aus. Was hier passiert, ist kein Zufall und kein Einzelfall. Wir sehen ein System und es beginnt bei den Sanktionen gegen Russland. Diese bestehen in Importverboten für Öl und Gas, Preisdeckeln, Finanz- und Technologiebeschränkungen sowie Maßnahmen gegen Transport, Versicherung und eben die Schattenflotte. Der Westen verhängte diese Sanktionen, weil Russland mit der Annexion ukrainischer Gebiete und dem Angriffskrieg die internationale Ordnung verletzt hat und seine wirtschaftliche und militärische Handlungsfähigkeit gezielt eingeschränkt werden soll. Das Ziel der westlichen Maßnahmen ist also klar, Russland soll weniger an Öl und Gas verdienen. Gleichzeitig darf aber der Weltmarkt nicht destabilisiert werden. Genau darin liegt der Widerspruch. Denn man will den Anbieter schwächen, aber seine Ware weiter nutzen. Daraus ergibt sich die Konstruktion, dass russisches Öl im Westen weitgehend ausgeschlossen wird, gleichzeitig aber westliche Reedereien, Versicherer und Finanzdienstleister weiterhin mit russischem Öl arbeiten dürfen. Allerdings mit einer wichtigen Einschränkung, nur wenn es unter einem festgelegten Preis verkauft wird. Russland soll also weiter exportieren, aber weniger verdienen. Aber genau hier beginnt das Problem. Diese Regeln gelten eben nicht weltweit, sondern vor allem im westlichen System. Große Abnehmer wie Indien und China beteiligen sich nicht daran. Sie kaufen weiterhin russisches Öl und das oft zu deutlich günstigeren Preisen. Nicht aus politischer Loyalität, sondern aus nationalem wirtschaftlichem Interesse. Damit entsteht ein globaler Markt mit zwei Ebenen. Auf der einen Seite das regulierte westliche System und auf der anderen Seite ein Markt, der sich diesen Regeln entzieht. Die Schattenflotte ist die Verbindung zwischen beiden. Wenn man von der russischen Schattenflotte spricht, meint man Tanker, die bewusst außerhalb der üblichen Strukturen operieren, also ältere Schiffe, verschachtelte Eigentümer, wechselnde Flaggen, alternative Versicherungen. Nichts davon ist zufällig. Alles dient einem einzigen Zweck, Transporte so zu organisieren, dass sie formal schwer angreifbar bleiben. Das Ziel dabei ist nicht Unsichtbarkeit, nein, das Ziel ist eindeutig nicht greifbar zu sein. Und genau deshalb funktioniert dieses System. Russland kann weiter exportieren und Abnehmer bekommen günstiges Öl. Nun, westliche Staaten stehen damit vor einem Dilemma. Eingreifen bedeutet Risiko, nicht eingreifen bedeutet Kontrollverlust. Wie sensibel dieses Gleichgewicht ist, zeigt die aktuelle Lage rund um den Iran-Krieg. Steigende Preise und unsichere Transportwege erhöhen den Druck auf die Politik. In dieser Situation hat die US-Regierung unter Trump im April 2026 sogar eine zwar befristete, aber bereits zuvor genehmigte Ausnahme für bereits auf See befindliche russische Ölladungen verlängert, um Marktverwerfungen zu vermeiden. Das ist der entscheidende Punkt. Selbst harte Sanktionen müssen also angepasst werden, wenn sie zu stark wirken. Die Schattenflotte ist somit das Ergebnis eines Marktes, der sich nicht vollständig politisch steuern lässt. Und sie zeigt uns, wo die Grenzen der Sanktionen liegen. Welche Rolle spielen da jetzt die Seewege? Betrachten wir in diesem Zusammenhang die Seewege als sicherheitspolitische Räume. Die Schattenflotte operiert auf mehreren Achsen. Ein Teil der Transporte startet in der Ostsee und führt über Nordsee und Atlantik in den Weltmarkt. Transporte aus dem Schwarzen Meer passieren zwangsläufig die türkische Meerenge und gehen von dort in den Mittelmeerraum. Das Schwergewicht liegt jedoch im Pazifik, wo russisches Öl von fernöstlichen Häfen direkt nach Asien geht. Ein Teil dieser Transporte nutzt allerdings auch den Suezkanal oder vermeidet ihn bewusst und umschifft Afrika, abhängig nach Kosten, Kontrolle und politischer Lage. Die Ostsee bleibt trotzdem der kritischste Raum. Die Seegebiete sind eng, die Zahl der Anrainerstaaten ist hoch und die Infrastruktur ist dicht. Datenkabel, Energieverbindungen und Handelsrouten verlaufen hier auf engem Raum. Deshalb fällt jede Bewegung auf und deshalb hat jede Kontrolle sofort politische Wirkung. Ein Tanker ist in diesem Raum nicht nur ein Handelsschiff. Er bewegt sich in einem Umfeld, in dem wirtschaftliche Nutzung, technische Verwundbarkeit und strategische Interessen unmittelbar aufeinander treffen. Nun darf man denn überhaupt ein fremdes Schiff so einfach kapern? Schauen wir einmal, welche Gefahren das Boarding rechtlich und im Sinne einer Eskalation mit sich bringt. Auf See gilt ein einfacher Grundsatz. Ein Schiff gehört rechtlich zu dem Staat, dessen Flagge es führt. Und genau das schützt es. In internationalen Gewässern kann nicht einfach kontrolliert werden. Ohne Zustimmung des Flaggenstaats ist ein Zugriff nur in Ausnahmefällen möglich, etwa bei Piraterie oder wenn ein Schiff keine eindeutige Staatszugehörigkeit hat. Genau diese Grauzone nutzt die Schattenflotte. Flaggen wechseln, Zuständigkeiten verschwimmen, Verantwortung wird verschoben, man ist nicht eindeutig greifbar. Anders wird es in Küstengewässern. Dort können Staaten prüfen und kontrollieren, hier sind sie rechtlich abgesichert, zumindest formal. Aber auch dort ist jede Entscheidung heikel, denn ein Boarding ist keine Routine. Es ist ein staatlicher Eingriff gegen ein fremdes Schiff und damit immer auch ein politisches Signal. Zu wenig Eingreifen bedeutet, das System funktioniert weiter, zu viel Druck bedeutet, das Risiko einer Eskalation steigt. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich jede dieser Operationen. Betrachten wir die operative Dimension. Die Bedeutung dieser Operationen liegt weniger im einzelnen Boarding als in der Fähigkeit, die dahinter steht. Staaten zeigen nämlich damit, dass sie in der Lage sind, zivile Schiffe auf See anzuhalten, zu kontrollieren und bei Bedarf unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese Fähigkeit wird nicht theoretisch vorgehalten, sondern bereits zunehmend eingesetzt. Ein gut dokumentierter Fall ist Finnland Ende 2024 im finnischen Meerbusen. Dort wurde ein Tanker nach der Beschädigung eines Unterseekabels durch absichtlich schleifenden Anker unter Kontrolle gebracht. Das Schiff war nach den vorliegenden Informationen beladen. Es wurde gestoppt, auf eine kontrollierte Position gebracht und die Besatzung überprüft. Einzelne Crewmitglieder, insbesondere aus der Führung, gerieten in den Fokus der Ermittlungen. Im Frühjahr 2026 folgten weitere Fälle. In der Nordsee setzte Belgien gemeinsam mit Partnern einen Tanker fest, der unter unklarer Flagge unterwegs war. Dieses Schiff war nach den vorliegenden Informationen auf dem Weg zur Aufnahme von Ladung. Entscheidend war hier der Status des Schiffs selbst, Flagge, Versicherung, technische Zulassung. Das Schiff wurde festgehalten, bis diese Fragen geklärt waren. Kurz darauf kontrollierte Schweden östlich von Gotland einen Tanker nach einem Ölvorfall. Auch hier wurde das Schiff gestoppt und in einen kontrollierten Bereich gebracht. Die Besatzung blieb an Bord, das Schiff manövrierfähig, die Maßnahme zielte auf Aufklärung und rechtliche Bewertung, nicht auf unmittelbare Beschlagnahme. Parallel dazu griff Frankreich im Mittelmeer ein und ließ einen Tanker kontrollieren, der unter dem Verdacht stand, Teil dieser Schattenstrukturen zu sein. Gleiches Vorgehen, Kontrolle des Schiffs, Überprüfung der Besatzung, Sicherung der Lage und erst danach die rechtliche Einordnung. Ein anderer Ansatz zeigt sich bei den USA. Dort wurden in den letzten Jahren mehrfach Tankhandladungen im Rahmen von Sanktionsdurchsetzungen beschlagnahmt, auch im Zusammenhang mit Atlantikrouten. Der Zugriff erfolgte dabei nicht zwingend durch klassisches Boarding auf See, sondern häufig über juristische Durchsetzung. Umleitung von Schiffen in kontrollierte Häfen oder die Beschlagnahme von Ladung auf Basis von Gerichtsbeschlüssen. Der Effekt ist jedoch vergleichbar. Das russische System wird gestört, Transporte werden unterbrochen und wirtschaftlicher Druck entsteht. Ein Tanker wird also nicht automatisch beschlagnahmt, nur weil er Teil der Schattenflotte ist. Entscheidend ist, was konkret nachweisbar ist. Verstöße gegen Vorschriften, unklare Zuständigkeiten, technische Mängel oder strafrechtlich relevante Sachverhalte. Das Schiff wird angehalten oder in einen sicheren Bereich gebracht. Die Besatzung bleibt meist an Bord, einzelne Personen werden befragt oder vorübergehend festgesetzt. Die Ladung bleibt zunächst unangetastet, bis geklärt ist, welche Maßnahmen rechtlich möglich und notwendig sind. Das heißt für die Ladung Zeitverlust, Unsicherheit, zusätzliche Kosten und steigendes Risiko für alle Beteiligten. Und genau darin liegt auch die militärische Dimension. Staaten zeigen nicht nur, dass sie eingreifen können, sondern auch, dass sie bereit sind, ein System gezielt unter Druck zu setzen, ohne die Schwelle zum offenen Konflikt zu überschreiten. Nun, wie präsentiert sich hier Europa? Europa reagiert auf diese Entwicklung, fast ist man geneigt zu sagen, wie immer, nicht als geschlossener Akteur, sondern entlang regionaler Schwerpunkte und nationaler Interessen. In der Ostsee treten Anrainerstaaten wie Schweden, Finnland und die baltischen Länder sichtbar auf, weil sie die Nähe zur kritischen Infrastruktur und die hohe Kontrollfähigkeit nutzen. In der Nordsee zeigt sich ein ähnliches Bild, etwa durch Maßnahmen Belgiens, das gemeinsam mit Partnern Tanker überprüft und bei Unklarheiten festsetzt. Im Mittelmeer agieren Staaten wie Frankreich, die über die notwendige maritime Präsenz verfügen, um auch fernab der eigenen Küste Eingriffe durchzuführen. Ein anderer Ansatz zeigt sich im Ärmelkanal. Dort wird überwacht, verfolgt und dokumentiert, aber kaum eingegriffen. Schiffe der Schattenflotte werden erkannt und begleitet, ohne dass es regelmäßig zu sichtbaren Zugriffen kommt. Der Raum ist extrem dicht befahren, rechtlich sensibel und politisch heikel, sodass direkte Maßnahmen ein deutlich höheres Risiko tragen. Insgesamt entsteht dadurch wieder einmal kein einheitliches Vorgehen, sondern ein Nebeneinander unterschiedlicher Ansätze. Einige Staaten setzen auf direkte Durchsetzung, andere auf rechtliche Absicherung und wirtschaftlichen Druck über Sanktionen oder über Versicherungsregeln und Hafenpolitik. Jede Maßnahme muss juristisch tragfähig sein, jede Entscheidung wird politisch abgewogen und jede Intervention hat unmittelbare Auswirkungen auf Handel, Energieversorgung und internationale Beziehungen. Das führt dazu, dass Europa zwar grundsätzlich über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, diese aber nicht geschlossen einsetzt. Genau in dieser Kombination aus vorhandener Handlungsfähigkeit, aber selektiver Anwendung entsteht der Spielraum, den die Schattenflotte nutzt. Nun, was bedeutet das alles wirklich? Die entscheidende Frage ist nicht, was hier passiert, sondern was daraus folgt oder nicht folgt. Erstens, die Sanktionen wirken, aber sie wirken nur begrenzt. Russland exportiert weiterhin große Mengen Öl. Die Einnahmen stehen unter Druck, brechen aber nicht weg. Stattdessen verlagert sich der Handel. Transporte werden länger, komplexer und teurer, aber sie finden statt. Das Ziel, Einnahmen zu begrenzen, wird teilweise erreicht. Das Ziel, den Export zu unterbinden, allerdings nicht. Zweitens, es entsteht ein paralleles System. Die Schattenflotte ist kein Übergangsphänomen, sondern eine Struktur, die sich stabilisiert. Eigene Transportketten, alternative Versicherungen, neue Routen und verlässliche Abnehmer sorgen dafür, dass ein Teil des globalen Energiemarktes außerhalb westlicher Kontrolle funktioniert. Drittens, dieses System erzeugt politischen Anpassungsdruck. Wie schon erwähnt, erteilte das US-Finanzministerium unter Trump im März 2026 eine zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung für russisches Rohöl und russische Ölprodukte, die bereits auf Schiffen geladen waren. Diese Ladungen durften verkauft, geliefert oder entladen werden, obwohl sie sonst unter die Russland-Sanktionen gefallen wären. Der Punkt ist also, dass selbst die USA in einer angespannten Energiemarktlage Ausnahmen zulassen mussten, damit bereits schwimmende russische Ladungen in den Markt gelangen konnten. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet dazu, dass die Ausnahme sogar verlängert wurde, um Energiepreisschocks infolge des Irankrieges abzufedern. Und wir wissen ja, wie sich der Energiepreismarkt aufgrund der Trumpschen Aussagen auf und ab bewegt. Damit wird sichtbar, wie groß die Auswirkungen dieses Systems sind. Sanktionen sollen Russland treffen, aber wenn zu viel Öl gleichzeitig blockiert wird, also zum Beispiel die Straße von Hormuz dazukommt, trifft es auch Preise, Versorgung und die politische Stabilität im Westen. Man kann also Sanktionen nicht nur verhängen, sondern muss laufend nachjustieren. Viertens. Europa und der Westen haben zwar die Fähigkeit zu handeln, setzen sie aber selektiv ein. Die bisherigen Eingriffe zeigen, dass Zugriff möglich ist. Gleichzeitig zeigen die vielen unterlassenen Eingriffe, dass dieser Zugriff politisch begrenzt wird. Es geht nicht nur um Recht, sondern auch um Risiko. Jede Maßnahme kann wirtschaftliche Folgen haben und politische Gegenreaktionen auslösen, und genau daraus entsteht die strategische Wirkung. Auch ohne nachweisbare zentrale Steuerung zwingt dieses System Staaten in ein dauerhaftes Abwägen zwischen Durchsetzung und Stabilität. Kontrolle wird schwieriger, Entscheidungen werden komplexer und der Handlungsspielraum verschiebt sich. Es geht also auch um die Frage, wie belastbar ein Regelwerk ist, wenn ein Teil der Welt es nicht mitträgt und wenn selbst große Akteure gezwungen sind, ihre eigenen Maßnahmen immer wieder anzupassen. Was sagt denn Russland dazu? Nun, Russland bestreitet nicht nur die westliche Zuordnung Schattenflotte, sondern greift auch die Legitimität der Zugriffe selbst an. Aus Moskauer Sicht sind Boardings und Festsetzungen keine Rechtsdurchsetzung, sondern politisch motivierte Eingriffe in die freie Schifffahrt. Dass dabei der Begriff Piraterie verwendet wird, ist sicher kein Zufall, sondern soll die westliche Maßnahme moralisch und rechtlich umdrehen. Nicht Russland soll als Umgeher erscheinen, sondern der Westen als aggressiver, illegitimer Akteur, der fremde Schiffe gewaltsam stoppt. Probieren wir wieder ein Fazit. Die Lage ist eindeutig. Die Sanktionen haben Russland nicht vom Markt gedrängt, sie haben den Markt verändert. Es existiert ein zweites System, das funktioniert. Es hat eigene Transportketten, eigene Absicherung und verlässliche Abnehmer. Und dieses System entzieht sich westlicher Kontrolle. Nicht vollständig, aber ausreichend. Eingriffe sind zwar möglich, die Durchsetzung jedoch begrenzt. Die Wirkung bleibt damit unterhalb des beabsichtigten Niveaus. Das ist der operative Befund. Und genau daraus ergibt sich die Konsequenz. Regeln alleine entscheiden nicht mehr über den Markt. Entscheidend ist, ob sie durchgesetzt werden können. Wer das kann, hat Kontrolle. Wer es nicht kann, verliert Handlungsfähigkeit. Die Schattenflotte ist also kein Randphänomen. Sie ist der Beweis dafür, dass Sanktionen ihren Wert verlieren, wenn sie nicht durchgesetzt werden und der Markt sie schlicht überrollt. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer.
Missing Link.